Fabian.
Togo.
Weißt du, was ein Tupperglas ist?
Ein was bitte?
Ein Tupperglas.
Tupperglas?
Nein, Tuppe. D-U-B-B-E. Tuppe.
Ist das wieder was aus deiner Region?
Ja, klar.
Natürlich.
Also nicht ganz, wieder auf der falschen oder auf der richtigen Rheinseite, je nachdem, von welcher Seite aus man blickt. Aber kommt vornehmlich aus der Pfalz.
Okay.
Und warum? Weil die Gläser haben solche Kuhlen, um das Glas richtig halten zu können. Und warum? Die Pfälzer machen es ja gern deftig. Ja, also so Leberwurst, Brotwurst und so.
Ja, ja.
Also so Hausmacher. Und die ist ja recht fettig. Und damit das Glas nicht aus der Hände rutscht, gibt es da Duppe.
Nein, wie geil.
Also
es
sind fast wie Saugknöpfe. Ja, und dadurch kann
dein
Glas...
Kannst du da so richtig deine Fingerkuppen so reinpacken und hast so einen richtig guten Halt am Glas.
Korrekt.
Ja, das ist natürlich mega.
Und das ist ein Duppeglas.
Okay, Duppeglas. Das kann man auch ganz normal im Internet oder in einem Fachwarenmarkt kaufen?
Korrekt, ja. Frei verkäuflich.
Okay, sehr geil.
Aber man muss halt auch wissen, 0,5, ja. Also das sind keine so kleine Dinge, also eher dein Gefühle mit deiner Blumenvase.
Ja.
Ich bringe dir mal so ein Duppeglas mit als Erinnerung.
Boah, mega gut.
Da geht 0,5 rein. Und klar, wie macht der Pfälzer Scholle? Für alle, die es jetzt vielleicht nicht sehen, 5 Finger breit und 5 Finger Wasser.
Ah, ja.
Verstehst du das Verhältnis?
Ja,
also Bein zu Wasser.
Ja.
Das sind die Pfälzer Scholle.
Ihr seid ja geil.
Ich liebe es.
Ja, das glaube ich. Scholle ist cool.
Starten wir rein.
Mal, let's go. Tachchen zum Focus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren.
Ja, Fabi.
Zucko.
Was haben wir heute vor?
Heute mal wieder ein richtig cooles Thema. Wir haben ja jedes Mal, ich fange auch immer gleich an, ne? Aber weil ich auch von jedem Thema immer so überzeugt bin und so begeistert bin. Aber heute sprechen wir über die Migration zu Windows 11 und wie Microsoft Intune uns dabei helfen kann.
Mega gut.
Aber wie immer, du weißt es.
Ich wollte gerade sagen, ist das dein Fachgebiet? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Es ist, ich muss ehrlich gestehen, es ist leider nicht mein Fachgebiet. Ich komme ja eigentlich aus der, also nach Citrix, Virtual Apps und Desktop bin ich ja dann irgendwann so ein bisschen rübergeschwappt in die Mobile Device oder Modern Device Management Schiene. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht bis zu Intune geschafft. Das hat verschiedene Gründe, aber nein, deswegen, ich bin da nicht der Fachmann. Aber genau aus diesem Grund sitzen wir heute wieder nicht alleine am Tisch.
Ich freue mich. Wir haben uns zwei Gäste natürlich wieder eingeladen, nicht nur Gäste, sondern Experten auf dem Fachgebiet. Und ich würde sagen, wir lassen sie natürlich wie in altgewohnter Manier sich selber vorstellen. Und da wir dieses Mal auch wieder einen weiblichen Gast haben, gebührt dem natürlich auch Ladies First. Lee, stell dich doch bitte mal vor.
Vielen Dank. Hallo zusammen, ich bin die Lee Schlippack. Ich bin 29 Jahre alt und wohne im schönen Schwarmländle. Ich bin jetzt seit fast 10 Jahren in der IT tätig und seit 2019 im M365 Kosmos unterwegs. Speziell liegt mein Fokus hier auf Microsoft Intune, Endpoint, aber auch Identity Security Themen, wie zum Beispiel Defender XDR und Conditional Access.
Wow, das ist krass.
Vielen Dank.
Dann haben wir wirklich halt hier Experten heute am Tisch.
Das sehen wir ganz schön alt aus, wir zwei.
Ja,
also wir sind nicht nur alt, wir sehen sogar noch alt aus. Ja. Also
das ist, wobei, alt aussehen tust tatsächlich ja nur du.
Ach so, hä? Warum? Nur weil ich graue Haare habe oder was? Dein Bart ist länger, ja? Da könnte man schon wieder was anderes rausdeuten.
Das ist wohl wahr.
Unser zweiter Gast.
Genau, wir haben ja nicht nur Lee am Tisch, sondern Aaron. Herzlich willkommen, stell dich bitte auch vor.
Ja, hallo. Ja, ich bin Aaron Wenzel. Ich bin, wie die Lee auch, im Bereich Microsoft Intune tätig. Ich mache quasi alles rund um Unified Endpoint Management Lösungen, die Verwaltung von macOS, iOS, Android Enterprise und Windows hauptsächlich. Komme aus dem Saarland, wie es unschwer zu hören. Und bin jetzt so knapp seit, ich würde sagen, 8 Jahren in IT tätig und habe mehr oder weniger auch direkt mit Cloud-Themen angefangen. Ja.
Ja, sehr cool.
Sehr schön. Dankeschön. Aaron, eins vorweg. Duppeglas kennst du im Saarland?
Nee.
Auch nicht?
Noch nie gehört, ne.
Oh, darf doch nicht wahr sein. Muss man euch noch ein bisschen Kultur beibringen.
Dabei ist es ja gar nicht so weit weg von euch, ja. Das ist ja.
Na, nee, das ist ein Nachbarland. Das ist
ja, Nachbarn, genau. Ja, krass.
Ja, ja, vielleicht gibt es einen anderen Begriff bei uns, aber kenne ich tatsächlich nicht.
Egal.
Vielleicht esst ihr einfach weniger fettig.
Könnte auch sein, ja.
Oder ihr seid auf die schlaue Idee gekommen, Servietten zu benutzen oder ein Handtuch, um euch die Finger mal
abzuwischen. Vorsicht, die Hände abwischen.
Genau. Ja, cool. Okay, ja, dann lass uns auch reinstarten, so richtig reindrödeln hier in unser Thema. Ich hatte ja schon angekündigt, es ist Migration zu Windows 11 und wie kann Microsoft Intune uns dabei unterstützen oder welche Rolle spielt Microsoft Intune dabei? Jetzt ist natürlich die erste Frage, was ist denn eigentlich Microsoft Intune?
Ja, die Frage kann ich gerne beantworten. Microsoft Intune, auch oft leider von Kunden ein bisschen umbenannt zu Intunes, bitte nicht, ist ein cloudbasierter Dienst von Microsoft, unter anderem ca. 2019 auch auf den Markt gekommen. Und das hilft Kunden dabei, ihre Endgeräte zu verwalten und zu schützen. Und dabei geht es nicht nur um Windows, sondern auch um macOS, iOS, Android und auch sogar Linux.
Hört.
Und das ist so der zentrale Fokus des Tools. Dazugekommen ist mit der Zeit natürlich auch der Sicherheitsaspekt. Und mit Windows 11 natürlich noch mehr, weil Windows 11 bringt noch mehr moderne Sicherheitsfunktionen. Zum Beispiel Secure Boot, TPM 2.0 sind so bekanntere Beispiele, nenne ich es jetzt mal.
Okay. Es ist Intune erst einmal eine Modern Device Management Lösung, die so wie es auch die anderen bekannten Produkte von anderen Herstellern auf dem Markt tun, wie zum Beispiel von Omnisa Workspace ONE oder Citrix Xen Mobile oder wie sie auch alle, oder meinetwegen auch noch Ivanti und
richtig.
Mobile Iron mal schnell sagen.
Genau, also es ist ja nicht das erste Endpoint-Verwaltungstool von Microsoft. Es gibt ja noch den guten alten Config Manager.
Ja.
Der ist allerdings kein cloud-basierter Dienst von Microsoft.
Genau, der war ja, der ist ja on-prem. Das ist ja quasi die
Legacy, ja.
Legacy. Sie hat Legacy gesagt. Oh nein, jetzt kriegen wir wieder Ärger. Was soll denn das schon wieder heißen hier? Nein, aber du hast ja völlig recht. Es ist halt, ja klar, der Zahn der Zeit dreht sich ja weiter und irgendwo muss man ja mal sagen, ja, wie heißt denn eigentlich das Gegenwort für Cloud-Produkte? Naja, nennen wir sie einfach Legacy, ohne es irgendwie böswillig zu meinen. Von daher völlig okay. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich früher mit Xen Mobile angefangen hatte und das ist nun aber auch schon sehr viele Jahre her. Das war ja 2012 oder 2013 und nachdem Xen Mobile dann auch von Citrix gekauft wurde und die dann auch eine eigene Appliance draus gebaut hatten mit der 10er Version, dann war das halt wirklich ein cooles Produkt und war mit AirWatch, das war ja damals das Produkt, bevor es von erst VMware gekauft und dann später von Omnissa jetzt quasi übernommen wurde, ja gab und das waren halt immer so die großen Player. Sicherlich gab es auch noch gerade im deutschen Markt eine Mobile Iron und irgendwann, Lee, du hattest glaube ich auch gerade 2019 gesagt, fing es so an, dass halt auf einmal immer mehr so Intune halt so bei mir und auch bei den Kunden halt auftauchte und dann kam ja Corona, dann diese unglaublich große Welle an M365 und viele Kunden ja irgendwie, weil sie dann auf einmal schon ihren Fuß in Richtung Cloud gesetzt hat und M365 gesetzt hatten, auch meinten so, hey, wir haben jetzt hier auch Intune von Microsoft, eine MDM-Lösung von Microsoft. Wie sieht's aus? Ist das etwas, was ja auch so widerspiegelt, dass dieser Boom so gerade durch die Pandemie und danach halt so richtig eingeschlagen hat?
Ja, das kann ich eigentlich so bestätigen. Also ich glaube, knapp 2019 gab es ja mehr oder weniger das Rebranding für Intune. Also ich meine, Intune Classic gab es ja vorher schon, vor 2019. Und mit 2019 ist das Produkt, ja, ich sag jetzt mal, etwas aufgebohrt worden und mehr investiert worden in Intune. Und damit ist es letztendlich auch bekannter geworden und öfters genutzt worden. Ja, anhand, ich sage jetzt mal, der Marketingstrategie oder Verkaufsstrategie der Lizenzierungspakete von Microsoft war es dann auch oft einfach mal dabei und die Kunden haben es eben schon mitbezahlt. Und wenn man es schon mitbezahlt, wieso auch nicht mitbenutzen? Klar, dann haben sich halt immer mehr Kunden in der Corona-Zeit mit dieser Thematik auseinandergesetzt.
Ja. Mhm. Was würdest du sagen, Aaron, was sind so die, wenn irgendjemand sagt, so, hey, erzähl mir mal die drei coolsten Punkte von Intune. Und Lee, du kriegst die Frage auch gleich noch vorgeworfen oder auf den Tisch gelegt. Was würdest du sagen, ist so eigentlich das Coolste, warum ein Kunde sich, jetzt nicht nur, weil er es vielleicht einfach sowieso schon lizenziert hat, sondern weil du einfach sagst, so, hey, das kann einfach sehr gut XYZ.
Ja, okay, dann würde ich sagen, ich spontan überlegen müsste, also ich denke, das Vorteilhafteste ist natürlich, dass es ein cloudbasierter Service ist. Bedeutet, ja, ich habe meine Geräte in einer Verwaltungslösung, die letztendlich rein über Internet funktioniert. Bedeutet, egal wo sich mein Endgerät befindet, solange ich eine Internetverbindung habe, kann ich ausgestattet werden mit Apps und irgendwelchen Richtlinien und dergleichen. Das ist natürlich ein großer Vorteil im Gegensatz zu anderen Verwaltungslösungen. Mhm. Die zweite Sache, die aber, sage ich mal, auch andere Unified Endpoint Management Produkte mit sich bringen, ist eben, dass ich die Möglichkeit habe, alle Plattformen zu verwalten. Bedeutet, in jedem Unternehmen gibt es Handys in den meisten. Ja, ich habe irgendwelche Smartphones, iOS-Geräte, Android Enterprise-Geräte. Ich habe den einen oder anderen Mac irgendwo im Unternehmen und wenn es nur die Marketingabteilung ist und ich habe halt eben überwiegend Windows 10 Geräte im Einsatz und mit Intune habe ich halt eben mittlerweile einfach die Möglichkeit, alles aus einem Guss heraus zu verwalten und ich denke, das sind so die zwei, ja, wichtigsten Punkte.
Ja, finde ich cool. Lee, wie siehst du das? Hast du da auch noch was zu ergänzen?
Ja, also ich stimme dem Aaron hier auf jeden Fall zu. Zum Ergänzen hätte ich eigentlich nur, dass es für jede Kundensituation, Infrastruktur eigentlich eine Lösung mit Intune gibt. Also es gibt eigentlich nichts, womit man mit Intune nicht realisieren kann. Allein wenn wir an die Plattform denken, Linux, macOS, iOS, iPadOS, klar, das machen auch andere Anbieter, aber in dem Umfang, vor allem wenn man mal den Settings-Katalog anguckt, ist schon nicht schlecht, würde ich behaupten. Da kommen wir schon mit voran und können halt jede Anforderungen des Kunden und der unterschiedlichen Bedürfnisse auch nachgehen. Weil es gibt ja oft Anforderungen bei dem Kunden, dass unterschiedliche Abteilungen unterschiedliche Einstellungen brauchen, unterschiedliche restriktive vorbereitenden Maßnahmen auch für zum Beispiel, wenn man Richtung Condition Access oder so auch gucken. Das heißt, wir können hier ganz granular auf die Bedürfnisse eingehen und wie der Kunde Lust und Laune hat, das einstellen. Das Zweite, wo ich sagen würde, wäre, dass man halt damit On-Prem-Infrastruktur auch gut los wird, weil wir natürlich nicht mehr die klassische Gruppenrichtlinienverwaltung haben, die man vielleicht mit anderen Verwaltungstools trotzdem noch hat, weil wir ja hier im primären Schritt aus der Domäne raustreten und die Clients cloudbasiert verwalten. Und das ist auch zeitgemäß, weil in den meisten Fällen braucht der Client auch kein Domain-Join mehr.
Mhm. Ja.
Ja, was mir dazu vielleicht auch noch einfällt, wäre halt tatsächlich, was so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal man sehen könnte, ist halt eben auch die Integration in andere Lösungen, ja, also wie zum Beispiel von Lee erwähnt, Conditional Access, weil sobald der Kunde eine andere Lösung im Einsatz hat, wie jetzt von dir eben erwähnt, Omnissa Workspace ONE zum Beispiel, und er möchte halt Conditional Access nutzen und das halt irgendwie verbinden mit seinen Endgeräten, dass er sagt, okay, der User soll die App XY, die SaaS-Applikation, nur noch aufrufen können, wenn er halt von einem Gerät kommt, was bekannt ist und was einer Compliance entspricht, dann funktioniert das am besten, wenn die Geräte halt eben durch Intune nativ verwaltet werden. Ja.
Und das ist, ganz ehrlich, das ist auch genau der Punkt, den ich halt immer im Kopf habe, sobald ich mich mit Kunden unterhalte und die sagen, wir sind schon im 365 drin, wir machen hier schon sehr viel Conditional Access, dann ist oft, es ist nicht 100% gesichert, aber es ist halt am einfachsten wahrscheinlich erstmal, und ich glaube, die anderen MDM-Hersteller rücken da auch nach und da gibt es auch viele Gespräche auch mit Microsoft und ich weiß, da gibt es auch Schnittstellen mittlerweile, das hat aber auch sehr lange gedauert, aber es ist schon am coolsten und es funktioniert out of the box eben, weil halt alles aus einem Guss kommt, am coolsten mit Intune. Das ist natürlich eine Enttäuschung für alle anderen Hersteller, keine Frage, aber da passiert ja auch zum Glück halt was und Microsoft macht er da auch zum Glück auch mit, aber das hatte ich nämlich auch im Kopf, gerade diese Conditional Access-Thematik, das ist schon immer, das hat schon ein paar Jahre lang sehr wehgetan, muss ich ehrlich gestehen. So, irgendwann Conditional Access und dann so, schade.
Genau.
Langfristig kann man da natürlich auch sagen, wenn man Richtung Windows 11 Upgrade denkt, dass man über die Compliance-Policy dann Windows 10 wegblockiert und sagt, nee, wir wollen nur noch Windows 11 in unserem Tenant haben und dadurch dann halt auch den Sicherheitsstandard hochhält.
Setzt aber voraus, dass die Geräte, die auch heute noch Windows 10 haben, auch über Intune schon verwaltet werden.
Richtig.
Aber wenn du es jetzt schon angesprochen hast, Windows 11, ja. Oder gibt es noch was über Intune zu sagen, was euch brennend heiß einfällt?
Nein, so weit nicht.
Dann würde ich sagen, warum sollten wir eigentlich auf Windows 11 umsteigen? Weil gefühlt, ja, es ist ein neues Betriebssystem, aber wer hat welche Vorteile aus Administrationssicht, aber auch aus User-Sicht?
Ja, ich würde sagen, aus erster Linie heraus oder vielleicht aus der wichtigsten Perspektive heraus gesehen, ist natürlich mehr oder weniger irgendwo auch Zwang. Ja? Also der Hersteller hat eben eine neue Version vom Betriebssystem rausgebracht. Er lässt die alte Betriebssystemversion bewusst zu einem gewissen Datum end of life gehen. Ja, bedeutet, ich bin als Unternehmen einfach daran interessiert, halt eben auf Windows 11 umzusteigen, damit ich vom Hersteller in Zukunft noch Support bekomme. So. Das würde ich sagen, ist so mit einer der größten Treiber, wieso man überhaupt letztendlich umsteigen sollte oder muss. Zusätzlich würde ich halt sagen, okay, es gibt halt einen Haufen neue Features, die Windows 11 mit sich bringen. Wie Lee eben schon erwähnt hat, egal jetzt, ob es TPM 2.0 ist, Secure Boot oder halt eben VBA, also quasi Virtual Based Security, die es mittlerweile in Windows 11 gibt, aber auch neue Features, die der Hersteller rausbringt. Also zum Beispiel, gerade wenn jetzt die Geräte in Intune schon verwaltet werden oder verwaltet werden sollen, neue Features, die der Hersteller in Zukunft rausbringt, wenn wir jetzt mal an so ein Thema denken wie zum Beispiel Passwordless Sign-In, die werden nur noch für das neueste Betriebssystem und die neueste Feature-Version quasi released. Bedeutet, wenn ich neue Features umsetzen möchte, brauche ich das aktuellste Betriebssystem.
Und da muss man sich auch mal überlegen. Warte ganz kurz, da muss man auch mal überlegen, weil es gibt ja auch viele, die dann immer sagen, hä, wieso, Windows 10 ist doch gerade erst rausgekommen und damals ja auch irgendwie dieser Medienspruch so von wegen, es sei angeblich das letzte Betriebssystem, aber man muss sich auch mal überlegen, wie alt Windows 10 eigentlich schon ist. Und da würde ich mal kurz in die Runde fragen, ohne euch jetzt bloßstellen zu wollen, also es ist wirklich einfach, ich gestehe ganz ehrlich, ich hätte es auch nicht gewusst, aber Toko, was glaubst du, wann kam das erste Release, also das öffentliche Release, jetzt hier kein Pre-Alpha oder sowas halt von Windows 10 raus? Ich höre es schon auf der Tastatur, schätz mal. Einfach mal eine Jahreszahl, einfach irgendwas.
2012.
Okay, Lee?
Ich hätte 2013 gesagt.
Okay, und Aaron?
Ich hätte 16 gesagt, also knapp 10 Jahre.
Ja, ich finde es krass. Es ist genau 10 Jahre her, es kam 2015. Aber ganz ehrlich, ich hätte niemals irgendwas unter 10 Jahre gesagt. Über 10 Jahre, sorry. Also ich hätte gesagt, so ja, vor 6 Jahren oder 7 Jahren oder so. Aber ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen zu sagen, es ist 10 Jahre alt. Es fühlt sich viel jünger an, das Betriebssystem, als es eigentlich ist. Und das, ich musste selber gerade halt recherchieren, gebe ich auch offen zu. Und weil ich so dachte, aber wie alt ist das denn eigentlich? Das kann doch noch gar nicht so alt sein. Und da gucke ich halt nach, sehe ich hier 2015 und denke mir so, ach du Scheiße, das ist ja 10 Jahre her. Von daher natürlich auch nicht verwunderlich, dass halt dann auch jetzt halt 2011 rausgekommen ist. Wobei, jetzt rausgekommen ist natürlich auch ein bisschen übertrieben, weil mittlerweile auch da kam das erste Release, glaube ich, 2021 oder 22 raus. Aber ja, völlig zu Recht. Und es hat natürlich auch viele, viele Features. Und Lee, jetzt hatte ich dich unterbrochen. Ich hoffe, ich habe dir den roten Faden jetzt nicht gekappt. Dann komm wieder alles zurück gut zu dem, was du eigentlich sagen wolltest.
Genau, ich wollte auch daran erinnern, dass es nicht nur an dem Hersteller Microsoft liegt, sondern auch an den Hardware-Herstellern, weil die natürlich die Windows 11-Zertifizierung durchführen und damit dann auch Windows 10 nicht mehr kompatibel ist, rein offiziell. Man kann es natürlich trotzdem versuchen mit einem Image, aber supported wird es dann nicht mehr. Das heißt, wir haben nicht nur die Abhängigkeit von Microsoft zu dem Endzeitpunkt dann, sondern auch zu anderen Hardwareherstellern, was man natürlich mit beachten muss, auch bei der Umstellung dann Richtung Oktober.
Das ist dann auch sowas wie diese ganze TPM-Geschichte und Secure Boot oder wie es halt alles heißt, was alles da auch von den Herstellern und sowas halt alles, also von den Hardware-Herstellern auch mitgetrieben wird natürlich, um dort einfach halt auf Sicherheit zu setzen.
Richtig.
Verschlüsselung von allem.
Jetzt hast du schon Oktober gesagt, Aaron hat auch schon gesagt, wenn man irgendwann umstellen muss oder getrieben wird, ist Oktober der Stichtag für wo Windows 10 nicht mehr unterstützt wird? Oder warum ist der Oktober dieses Enddatum in Anführungszeichen?
Ja, also dieses Jahr im Oktober, ich glaube 14. Oktober 25 müsste es sein, ja, ist ja offiziell Windows 10 End of Life. Bedeutet, ab dem Moment gibt es keinen offiziellen Support mehr für Windows 10. Und dann kann man halt eben noch diesen Extended Support einkaufen für 3 Jahre. Also man kann quasi entweder 1 Jahr kaufen, 2 oder 3. Und dann bekommt man halt eben noch Security Updates für diese Jahre. Wobei man natürlich dazu erwähnen muss, das gilt zwar fürs Betriebssystem, aber zum Beispiel nicht für zum Beispiel die Microsoft 365 Apps for Enterprise, also Word, Excel, Teams und so weiter. Die werden mit den Extended Support Updates nicht weiter supported, Stand jetzt. Bedeutet, man kann eventuell, wenn man es jetzt von der Timeline zum Oktober natürlich nicht mehr schafft, weil ich meine, wir haben jetzt Juli, wenn eine Migration Stand heute nicht geplant ist und nicht vorbereitet ist und man redet, sage ich jetzt mal, von Geräten mehr als 400 oder 500, dann wird man das bis Oktober wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen als Unternehmen, alle Geräte umzustellen, zumindest wenn man kein In-Place-Upgrade macht. Und dann ist für viele Unternehmen das die einzige Möglichkeit, sich quasi noch ein weiteres Jahr einzukaufen und dann eben in diesem Jahr zu schauen, dass man die Geräte alle migriert Richtung Windows 11.
Und was du gesagt hast, spiegelt sich ja auch wieder mit dem, was wir hatten ja im März unsere Folge zu EntraJoin einfach erklärt mit unserem MVP Martin Himken. Und der hatte genau das Gleiche gesagt, so, man kann sich halt den Support einkaufen, aber es wird ja auch unendlich teuer und eigentlich ist das nicht der Weg, den man halt gehen sollte. Also er hat ja auch ganz klar auch immer wieder gesagt, so auf gar keinen Fall sollte man diesen Weg gehen. Klar, wenn man es irgendwie jetzt halt schon verbabbelt hat und nicht mehr rechtzeitig bis dahin fertig wird und das halt vielleicht jetzt schon weiß, dann ist das natürlich ein Weg, den man dann halt gehen muss. Aber es ist im Endeffekt halt, genauso wie du auch gesagt hast, einfach ein Muss.
Genau. Also man wird nicht drumherum kommen, ja. Und in meinen Augen, also gerade Stand heute jetzt, ich glaube, die wichtigste Message in dem Umfeld ist einfach anzufangen mit der Migration und quasi sich nicht zu sagen, ja, schaffen wir jetzt nicht mehr, fangen jetzt nicht mehr an, sondern halt loszulegen und im allerschlimmsten Fall halt oder im besten Fall, wenn man es noch schafft, anhand der Anzahl der Geräte, die man hat, halt nach der 80-20-Methode zu arbeiten. Ne? Also selbst wenn man nur 80% der Geräte schafft zu migrieren und 20% ESO-Updates nachkaufen muss, ist der Betrag, den man letztendlich zahlt, auf jeden Fall geringer.
Ja. Ja. Für das Upgrade auf Windows 11 oder der Umstieg auf Windows 11 gibt's da auch noch irgendwelche andere Abhängigkeiten Richtung Hardware zum Beispiel und so weiter. Wenn ich von einem klassischen Windows 10 Gerät komme, muss ich da noch irgendwas beachten?
Man hat natürlich viele Faktoren, auf die man achten muss. Es gibt natürlich Geräte, die auch nicht mehr Windows 11 kompatibel sind, einfach weil sie die Hardware-Voraussetzungen nicht erfüllen. Das gilt im ersten Schritt auf jeden Fall zu identifizieren, weil die Geräte dann natürlich ausgetauscht werden müssen. Das heißt, man sollte auf jeden Fall identifizieren, wie viele Geräte das betrifft und da auch kalkulieren, dass diese dann natürlich mit den neuen Sicherheitsfeatures ausgestattet werden müssen. Für Windows 11 gibt es natürlich nochmal neue Security-Settings, die man setzen muss. Allgemein mehr Konfigurationsmöglichkeiten, die man mit beachten muss. Das ist etwas, wo man da einplanen sollte, damit man auch den Usern dann ein gehärtetes Gerät mitgibt.
Genau, das ist eigentlich ein guter Punkt. Ne? Also die Hardware sollte man auf jeden Fall abstecken, ob man die noch nutzen kann. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich habe selbst Kunden, die in einer Windows 11 Migration stecken, die quasi diese Windows 11 Migration direkt nutzen, um den Usern quasi einen Next Generation Client zu übergeben, also sprich auch neue Features letztendlich mit implementieren, sei es jetzt ein Passwordless Sign-In, Anmeldung mit Fido-Token oder solche Dinge. Und da kann es halt eben passieren, dass man halt viele Geräte einfach zu alt sind und man die ersetzen muss. Und das kann einige Unternehmen tatsächlich relativ hart treffen, denn Microsoft hatte in der Vergangenheit jetzt in den letzten Monaten auch die unterstützten Prozessormodelle tatsächlich nochmal angefasst und auch ältere beziehungsweise jüngere Prozessormodelle ausgeschlossen. Bedeutet, dort sind auch schon sehr viele Geräte halt eben hinten runtergefallen, ne, die man gar nicht mehr verwenden kann.
Gibt's da auch irgendwas von RatioFarm, was mich bei dieser, ich sage jetzt mal, Kompatibilitätscheck unterstützen kann?
Ja, es gibt von Microsoft natürlich ein Tool, das man ausführen kann, lokal auf dem Client, um zu schauen, dass die Hardware-Voraussetzungen gegeben sind. Das sagt einem dann auch zum Beispiel, was denn jetzt das Problem ist, warum das nicht kompatibel ist. Meist ist die CPU, muss man sagen. Und dann hat man da gar keine Chance, irgendwie ein Upgrade durchzuführen. Natürlich sollte man aber auch noch andere Überprüfungen machen in Bezug auf das Upgrade. Kompatibilitätsüberprüfungen hauptsächlich mit Treibern, aber auch mit Software, spezifisch fachgerechte Software, also irgendwelche branchenspezifischen Sachen. Da muss man auf jeden Fall in den tieferen Test gehen, auch mit Key-Usern, um da sicherzugehen, dass die nach wie vor mit Windows 11 auch kompatibel ist.
Genau, also in der Vergangenheit war das sogar so, dass, sage ich jetzt mal, dass es immer noch die Möglichkeit gab, auf älteren Rechnern, die vielleicht offiziell nicht mehr supported werden für Windows 11, dass man halt eben ein oder zwei Registry-Keys entsprechend anpasst, um dann eben doch Windows 11 zu installieren. Ja, auch wenn man letztendlich dann mehr oder weniger den Support vom Hersteller verloren hat, konnte man die Geräte aber in ihrem Lebenszyklus noch ein bisschen weiter verwenden. Und selbst hier bohrt Microsoft immer weiter nach und nimmt diese Registry-Keys teilweise heraus oder lässt sie nicht mehr funktionieren. Bedeutet, selbst, sage ich mal, mit ein paar Kniffen Windows 11, 10 Geräte, die kein Windows 11 mehr eigentlich bekommen können, noch lauffähig zu bekommen, wird halt auch immer, immer schwieriger, bis teilweise zu unmöglich in der Zukunft. Bedeutet, man sollte auf jeden Fall dann Gerätewechsel einplanen.
Was ganz gut kombinierbar hier ist, natürlich Windows Autopilot. Vielleicht schon für manche ein Begriff. Das ist die Möglichkeit, innerhalb von Intune einen Automatisierungsprozess zu starten für Windows-Geräte, dass die Geräte sich mit der User-Anmeldung automatisch aufsetzen und man hier quasi die ganze Config und Software mitgeben kann. Da ist die Empfehlung, die für neue Geräte auf jeden Fall Windows Autopilot zu nutzen, damit man halt hier auch einen weniger großen Aufwand für die Admins hat und die Altgeräte dann nach und nach eben zu migrieren.
Ganz kurz, da will ich kurz darauf eingehen, einfach nur damit sowohl die Zuschauer als auch ich das besser verstehen.
Hast du gerade Zuschauer gesagt? Machen wir jetzt einen neuen Vlog, oder was?
Sorry.
Podcast 2.0.
ZuhörerInnen und Zuhörer und alle, die uns hören. Autopilot, das heißt genau was? Nur damit ich kurz also du hast es jetzt quasi schon angerissen und ich habe so ein grobes Bild, aber kannst du das ganz kurz so in ein, zwei, drei Sätzen nochmal ein bisschen tiefer beschreiben? Mhm. Sowohl was ich aus User-Sicht sehe, als auch das, was quasi der Admin dann nicht mehr tun muss.
Genau, also der Admin muss dann nicht mehr manuell Geräte aufsetzen, installieren, vorbereiten, weil das dann der automatisierte Prozess in Intune übernimmt. Das ist quasi ein Deployment-Profile, wo man hier implementieren kann, zuweisen kann, damit die Geräte durch die User-Anmeldung sich selbstständig aufsetzen, in dem Profil konfigurieren wir dann, was der User dabei sieht. Zum Beispiel die Device-Configuration, die Benutzerkonfiguration, die angewendet werden und dann auch die Applikationen, die installiert werden. Das heißt, der User hat dann so eine Übersichtseite während dem Setup-Prozess, okay. wo ihm auch sagt, an welcher Stelle er vom Setup-Prozess jetzt ist und wann er dann auch ungefähr arbeiten kann, Wir sehen da jetzt keinen Countdown oder ähnliches, aber man sieht schon anhand der bekannten Animation von Microsoft, wie weit denn der Status ist.
Genau. Okay, dann ist es quasi vergleichbar wie das, was Apple ja schon vor Jahrzehnten ja schon eingeführt hat, den Apple Business Manager, also das DEP, Device Enrollment Programm, wo ich im Endeffekt auch das Gerät aus der Originalverpackung sogar verschweißt rausnehmen kann und das Gerät weiß trotzdem schon, dass es ein gemanagtes Gerät ist, weil es kommuniziert erstmal quasi ja immer zu Apple und Apple weiß dann, dieses Gerät gehört zu Unternehmen XY und dieses Gerät soll sich dann quasi an die MDM-Lösung wenden und da wird quasi alles automatisiert dann schon provisioniert, draufgepackt, installiert, gelöscht, was auch immer.
Richtig.
Und das quasi dann halt auch für die Windows-Betriebssysteme.
Richtig.
Okay, cool.
Genau.
Wir wollen den Automatisierungsgrad so hoch wie möglich halten, weil die Admins haben genug andere Dinge zu tun.
Absolut. Keiner will 1000 Geräte anfassen, nur damit die dann irgendwie halt ausgerollt werden. Also,
richtig.
Ich weiß, das ist.
Ich denke, der Vergleich ist ganz gut mit Apple Business Manager, weil mehr oder weniger genau das ist es halt. Das ist ein Zero-Touch Enrollment. Ja, also ich möchte quasi ein Enrollment machen, ohne das Gerät mehr oder weniger anfassen zu müssen. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was Autopilot beschreibt. Ja, also Autopilot ist ja mehr oder weniger umrissen der Prozess, dass das Gerät im besten Fall natürlich vom Hersteller direkt, als Beispiel jetzt Dell macht das zum Beispiel, dass ich ein Gerät bei Dell einkaufe, ich quasi eine Verknüpfung habe zwischen meinem Tenant und Dell und die Bestellung, die ich ausgelöst habe, diese Geräte kommen quasi automatisch quasi schon in meinen Tenant rein. Ja, wie cool. Beim Apple Business Manager eben mit den iPhones. Ja. Und in dem Moment, wo das Gerät bei mir physisch ankommt in der Verpackung, ist das Gerät mehr oder weniger schon bekannt und kann im besten Fall entweder durch die IT aufgesetzt werden, in einer Art Pre-Provisioning, oder man gibt es eben an den End-User aus und der End-User meldet sich quasi nur noch mit seinen Credentials an und dann wird das Gerät, wie die Lee beschrieben hat, halt eben entsprechend aufgesetzt.
Ja, geil.
Ja, cool. Jetzt haben wir mitbekommen, es gibt ein neues Betriebssystem, Windows 11. Wir müssen manche umschwenken, weil 10 wird ja nicht mehr unterstützt. Wir müssen auch Hardware austauschen. Dann haben wir so ein Administrationstool, oldschool ausgedrückt, und ein Verwaltungstool, Microsoft Intune. Wie kann das jetzt uns quasi aber darin unterstützen, um diesen Move auch zu machen? Gibt es da eine Inventarisierung, wie kriege ich die Gruppenrichtlinie weg rein in Intune und so weiter. Gibt es da auch ein Vorgehensmodell unsererseits, wo wir sagen, ja, wenn wir solche Projekte angehen, dann haben wir ein bestimmtes Vorgehen und gehen nicht einfach los und fangen halt irgendwie mal an, sondern da muss vorher noch das abgecheckt werden. Solange wie das nicht vorhanden ist, werden wir auch den Prozess erst gar nicht starten, also in Richtung Migration und so weiter. Könnt ihr da auch vielleicht ein bisschen aus der Praxis erzählen, wenn solche Migrationsprozesse gestartet werden oder Projekte, wie da das Vorgehen ist?
Ja, ich könnte mal gerade von einem aktuellen Beispiel mehr oder weniger erzählen von einem Kunden, wie wir es quasi mehr oder weniger dort gemacht haben. Das ist jetzt kein Muss, aber das war, hat der Kunde sich so gewünscht. Und zwar haben wir es letztendlich dort so gemacht, der Kunde hat komplett Windows 10 noch im Einsatz, sind so knapp 500 Geräte. Und da haben wir im März angefangen und der Kunde hat mehr oder weniger als Auftrag gehabt, okay, bis Oktober sollten alle Geräte eben Windows 11 sein. Und er möchte aber mit dieser Migration Richtung Windows 11 möchte er mehr oder weniger die Geräte, die halt eben kein Windows 11 mehr bekommen können, austauschen. Und er möchte alle Rechner einmal komplett neu aufsetzen. Also bedeutet ein Clean Install und die Geräte dann über Autopilot aufsetzen und in diesem Zuge sozusagen die Geräte auch aus dem AD herausholen. Sprich, die Geräte sind Stand jetzt alle nur Local Domain Joined und er möchte sie dann mit Autopilot rein Entra Joined haben. Und jeder User bekommt sozusagen einen Next-Generation-Client in dem Moment. Und dort war es jetzt so, unser Vorgehen war wie folgt. Wir haben im ersten Schritt Intune konfiguriert. Also bedeutet, wir haben Intune alles konfiguriert für unsere Test-Clients, was wir brauchen. Das bedeutet, wir haben die Gruppenrichtlinien analysiert, haben alle Gruppenrichtlinien mehr oder weniger neu interpretiert in Intune. mit den Configuration Profiles. Wir haben in Intune Compliance Policies gesetzt und wir haben alle notwendige Software, die der Kunde braucht, in Intune entsprechend, also wir haben sie paketiert und in Intune hochgeladen. Und wir haben zusätzlich noch ein Drittanbieter-Tool genutzt für Softwareverteilung und Software-Patch-Management. Und nachdem wir das ausgiebig getestet haben, haben wir quasi mehr oder weniger die Hauptarbeit gemacht, und zwar die Planung. Also die Durchführung, wie sieht die Kommunikation gegenüber den Endanwendern aus, was wird wann kommuniziert, soll das Ganze abteilungsweise gemacht werden und so weiter. Und nachdem das quasi alles festgestanden hat, ging dann der eigentliche Rollout los. Ja. Das war so ganz grob jetzt in dem Projekt unsere Vorgehensweise.
Ja, cool.
Was es noch als Ansatz gäbe, wäre natürlich auch eine schrittweise Einführung. Wir haben ja jetzt die cleanste und beste Art, das Gerät so umzustellen, von Aaron gehört. Es gibt natürlich auch andere Vorgehensweisen, wo schrittweise die Umstellung durchgeführt wird in Bezug auf das Betriebssystem, aber auch in Bezug auf Sicherheitsfeatures, weil man vielleicht sagt, dass die Nutzer sich bei einer schrittweisen Annäherung besser an Änderungen gewöhnen. Das ist natürlich immer abhängig davon, wie die User drauf sind, also das weiß jede IT am besten, wie die User drauf sind, wie die Änderungen annehmen. Und da muss man natürlich auch dem Thema ACM eine große Rolle zuschieben, also Adoption and Change Management, dass man die von Anfang an in den Prozess involviert und mitnimmt, sodass sie sich nicht so vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn dann die Änderungen stattfinden. Und dass diese dann eben zum Beispiel, wie auch Aaron gemeint hat, so in Pilotgruppen mit involviert werden und so die ersten Flurgerüchte verteilen können, wie gut es läuft, sodass das Projekt optimal verläuft am Ende.
Gut, dass du es angesprochen hast, weil es auch als Aaron schon gesagt hat, da hatte ich auch die ganze Zeit schon ACM im Hinterkopf und dachte mir nur so, Mann, das ist ja auch wieder so gefundenes Fressen für unsere ACMler, da irgendwie von vornherein gleich mit ins Boot mit einzusteigen, weil es natürlich immer Veränderungen sind. Und Veränderungen, wissen wir ja, können halt auch ganz schnell nach hinten losgehen, sodass sie sich da alle irgendwie halt abgehängt fühlen und da gar keinen Bock drauf haben. Und dann ist halt so eine geile Umstellung, egal wie cool die Features dabei sind, sind dann ja schon schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil sich zu viele dann schon dagegen auflehnen. Und deswegen immer wichtig, da gleich von vornherein zu sagen, hey, lass uns jemanden oder ein Team mitnehmen, die das Ganze auch den Endusern halt an die Hand geben und denen das besser erklären, worum es am Ende des Tages halt geht und warum manche Sachen halt auch so gemacht werden müssen, wie sie dann halt auch passieren. Jetzt habt ihr beschrieben, wie diese zwei unterschiedlichen Vorangehensweisen. Aber lass uns doch mal ganz konkret werden. Was macht dann eigentlich Intune? Also wir hatten jetzt schon mit dem Autopilot das Thema und ich habe auch verstanden, dass es keine Legacy GPOs mehr geben wird, sondern halt die Configuration Profile oder Configuration Policies oder sowas dann dazukommen. Ja. Aber gibt es zum Beispiel bei den GPOs, kann ich mir die GPOs, die ich aus meinem AD habe, gibt es da auch sowas wie so eine Art Automatismus oder so einen Knopf, den ich drücken kann und sage, hier Intune, guck mal, ich habe hier diese 4000 GPUs aus meinem Legacy AD. Kann man die eventuell umsetzen? Findest du da Fehler oder findest du da irgendwie Gegensätze oder Doppelungen oder was auch immer? Also gibt's da, also welche Hilfe bietet quasi das Tool an sich?
Also es gibt, wie hat eben der Thorsten gesagt, es gibt was von RatioFarm. Es gibt in Microsoft Intune integriert, gibt es so eine Art Group Policy Tool, wo ich quasi meine Gruppenrichtlinien exportieren kann als XML und die dort hochladen kann. Und dann sehe ich in Intune eben, zu wie viel Prozent ist diese Gruppenrichtlinie in Intune abbildbar.
Okay, sehr geil.
Ja, also Beispiel, ich lade jetzt irgendeine meiner Gruppenrichtlinien hoch, dann kriege ich einen Prozentsatz 80% angezeigt zum Beispiel und dann weiß ich, okay, ich kann diese Richtlinie, diese 80%, also diese einzelnen Einstellungen direkt mit einem Klick sozusagen zu einem Intune-Profil migrieren. Aber, und das meiner Meinung nach ein sehr, sehr, sehr großes Aber,
klar,
Erstens, was dort passiert ist quasi, ist, also GPOs sind ja immer ADMX-Files gewesen in Vergangenheit. Ja. Die neuen Einstellungen, die Microsoft letztendlich in Intune abbildet, sind ja die sogenannte Configuration CSP. Ne? Also bedeutet, das sind quasi diese OMA-URI-Schlüssel, die man vielleicht kennt, diese OMA-URI-Keys. Und die sind in Intune abgebildet. Bedeutet, dieses Tool macht nichts anderes, als zu schauen, ob es für eine bestimmte ADMX-Einstellung eine dazugehörige CSP-Einstellung gibt. Da hat Microsoft quasi Dokumentationen, wo man dann sehen kann, welche Einstellungen es quasi Matches gibt, ja, also wo es quasi dann Match gibt zu dieser CSP-Einstellung. Und das prüft dieser GPO-Analyzer. Das bedeutet, selbst wenn am Ende rauskommt, 80% wäre umsetzbar mit Intune, dann kann das trotzdem sein, dass Intune da zu 100% umsetzen kann, aber halt eben diese Einstellung einfach als CSP nicht existiert. Mhm. Ja. Bedeutet, ich muss sie halt in Intune anders umsetzen als über den Settings-Katalog, den Lee schon quasi erwähnt hat.
Ja.
Und trotzdem geht's. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, ich nutze dieses Tool mit Kunden ab und zu tatsächlich nur für sehr spezielle Gruppenrichtlinien. Ja, ansonsten würde ich persönlich immer ein Redesign präferieren. Bedeutet, ich würde nie Lift and Shift machen der alten Gruppenrichtlinien, sondern ich würde diese Chance, ich würde behaupten, es ist eine Chance zu nutzen und zu sagen, okay, ich überarbeite die Gruppenrichtlinien direkt, ja, weil ich habe noch, also bei all meinen Kunden bis jetzt ist diese Gruppenrichtlinienlandschaft historisch gewachsen und 80% davon sind mehr oder weniger veraltet. Und dann würde ich das lieber nutzen, diese Chance, und das in Intune wirklich von Grund auf einmal neu aufbauen. Ja.
Richtig, ja. Da stimme ich auch zu. Weil in den meisten Fällen würde...
Warte mal ganz kurz. Ich muss, weil Aaron hatte jetzt halt kurz den Begriff OMA-URI reingebracht. Ich will ganz kurz... nicht, dass alle gerade so denken, was, Oma, wieso, was? Aber das ist natürlich nur eine Abkürzung wieder, und das steht für Open Mobile Alliance. Und das ist halt dieser Standard, dieser neuen... Device-Management-Schlüssel, nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn Schlüssel auch der falsche Begriff wäre und so. Aber im Endeffekt, darum geht es halt, und das ersetzt ja quasi, nicht nur bei Intune, das ist ja auch, andere machen das ja genauso, ersetzt es quasi halt die oder ist das quasi die Vorgehensweise, um Richtlinien auf Geräte zu bringen.
Genau.
Lee, sorry.
Genau, erfahrungsgemäß wollte ich noch einmal erzählen, dass, wie Aaron auch schon gesagt hat, in den meisten Fällen das eben historisch angewachsen ist in der Infrastruktur und man eigentlich diese Gruppenrichtlinie einmal angelegt hat, angeguckt hat, geguckt hat, ob es geht, und dann nie wieder angefasst hat, weshalb es einfach auch Sinn macht, diese dann liegen zu lassen, wo sie sind, und nicht mit in die neue Infrastruktur zu nehmen, die neue Welt. Das heißt, da ist es auf jeden Fall sinnvoll. Aber anderer Fall aus der Praxis, es gibt natürlich auch Infrastrukturen, die gar keine Client-Hardening-Gruppenrichtlinien haben. Das heißt, da ist es natürlich nochmal eine Chance, auch vielleicht etwas restriktiver zu werden, die Clients zu härten und hier auch mit den Sicherheitsfeatures auszustatten, die das Betriebssystem zulässt.
Klar, gibt natürlich beide Anwendungsfälle. Es ist nur eine Einschätzung von mir. Ich glaube natürlich, dass das Aarons Fall häufiger auftritt, dass so ein AD einfach 30 Jahre, 25, 20 Jahre einfach mitgewachsen ist, da immer weiter GPOs reingeworfen wurden, weil irgendjemand gesagt hat, wir brauchen diese GPO, dann irgendwann halt Client-Management noch reingenommen wurde und oft dann halt GPOs einfach mitgezogen werden über Dekaden. Und dann ist natürlich das der richtige Zeitpunkt, wenn man dann halt sagt, so, hey, wir ändern jetzt ja quasi auch unser Verhalten, was unser On-Prem-Legacy-AD angeht, mit einer Cloud-Lösung, wie es ein M365 quasi herbringt oder ein Azure mitbringt, komplett und auch die Denkweise darin, und fangen einfach halt komplett auf einer grünen Wiese an und sagen dann eben, hey, lass uns hier einen harten Cut machen. Wir können sicherlich einmal rübergucken, welche coolen Sachen hatten wir denn und können wir die eventuell halt mitnehmen. Aber lass uns einfach nicht halt blind klicken auf hier exportieren und dort importieren und den gleichen Rotz einfach wieder mitnehmen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber Lee, natürlich, du hast völlig recht. Wenn man nämlich feststellt am Ende des Tages, ihr hattet noch nie irgendwas, was euer Client-Management halt betraf, sei es Security, sei es Best Practices, sei es Usability, dann muss man da natürlich halt auch anfangen und sagen, hey, wir können hier nicht alles nackig lassen. Wir müssen auch natürlich hier ansetzen und einen modernen Standard entwickeln, der uns halt auch gesichert in die Zukunft mit reinbringt. Cool, mega gut. Okay. Dann kann uns Intune also schon eigentlich bei dieser ganzen Windows 10 zu Windows 11 Migration helfen, und das ist auch gut so. Als Berliner kennt man das ja. Also gut so. Kommen wir noch mal ganz kurz, weil ich sehe schon wieder, oder Toko macht ja schon wieder hier ein bisschen Druck wegen der Uhr. Und uns rennt natürlich auch wieder die Zeit davon. Ich hatte also schon gesagt, es vergeht viel schneller, als man denkt. Ich würde aber gerne halt noch so ein bisschen was über eure Best Practices hören, über eure Erfahrungsberichte aus. Ihr habt natürlich schon viel gesagt, aber wo ihr einfach sagt, so, hey, lass uns, das würde ich gerne noch mal erwähnen, einfach aus Erfahrung heraus, oder weil das vielleicht auch irgendwas Cooles Neues irgendwie halt mitbringt, was letztes Jahr vielleicht noch keiner auf dem Schirm hatte und heute einfach dazugekommen ist. Wie läuft generell sowas halt? Also ich meine, Aaron, du hast schon gesagt, so wie dieses eine Projekt, das ist ein großes Beispiel. Aber was gibt's halt noch so an Themen, die man sowohl in Zukunft bei Windows 11 halt bedenken müsste, als auch bei der Migration zu Windows 11?
Ja, wenn ich so überlege, also ich sage jetzt mal, egal jetzt ob Best Practice oder halt einfach so Tipps aus der Praxis, also Thema, was man gar nicht unterschätzen sollte, was die Lee eben auch gesagt hat, ist halt Adoption and Change Management. Mhm. Also ich würde behaupten, die Projekte, also wenn ich jetzt so meine ganzen Projekte ansehe, die fallen und stehen mit Adoption and Change Management. Ja. Ja, also aus technischer Sicht heraus, ich kann natürlich alles konfigurieren, ich kann den Prozess super schön und schlank machen und quasi so ein Gerät innerhalb von 45 Minuten in Abhängigkeit natürlich von den Applikationen hochziehen, ja, und dem Enduser eine tolle Erfahrung ermöglichen. Bringt mir aber tatsächlich nichts, wenn das Projekt halt nicht begleitet wird entsprechend. Also bedeutet, wenn der User halt eben nicht informiert wird, was bedeutet die Migration überhaupt für mich, ja? Wenn der User nicht informiert wird vor dem eigentlichen Rollout, bevor er quasi sozusagen an der Reihe ist. Ja. Und vor allem, wenn der User halt nicht weiterhin begleitet wird. Also ich meine, gut, mittlerweile ist so, viele User kennen Windows 11 wahrscheinlich jetzt aus dem privaten Umfeld schon mehr, ja, und sind froh, dass in den Unternehmen mittlerweile Windows 11 ausgerollt wird, weil sie es von zu Hause schon kennen. Aber es wird bestimmt auch viele Mitarbeiter geben, die es halt einfach nicht kennen, die halt eben Unterstützung brauchen, wie das Ganze funktioniert. Und ich denke, das ist halt mit der größte Schlüssel, denn im Endeffekt, egal aus welcher Branche der Kunde sozusagen kommt oder das Unternehmen kommt, im Endeffekt müssen die Mitarbeiter arbeiten können, um für das Unternehmen entsprechend was zu erwirtschaften. Und wenn das nicht möglich ist, weil es keinen ACM-Aspekt gegeben hat und der Mitarbeiter kann nicht arbeiten, dann kann er so ein tolles und modernes Gerät vor sich stehen haben, aber wenn er halt nichts machen kann, dann ist es auch nicht so toll.
Ja, absolut.
Und daher für mich ist das mit, ja, das größte Thema halt eben. Mhm. Also ob Lee vielleicht noch was hat.
Ja, also ich würde noch das Thema Dokumentation mit reinwerfen. Also oftmals ist auch ein Stolperstein die mangelnde Dokumentation der IT-Abteilung über die Infrastruktur beziehungsweise über die Software und die Hardware, die sie betreiben, weil das natürlich auch mit reinspielt in Bezug auf die Kompatibilitätsprüfung. Man muss natürlich wissen, was man hat und wie weit man damit kommt. Und das würde ich zusätzlich zu dem ACM-Thema auch mit als Stolperstein reingeben, dass man vorbereiten muss, bevor man sich auch auf diesen Weg begeht. Vorbereitung und die Testphase ist tatsächlich alles, um dann die Migration so problemlos wie möglich umsetzen zu können.
Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Die eine Frage war, Aaron, du hattest es gerade erwähnt oder vorhin erwähnt, als du über das eine Projekt gesprochen hattest, da hattet ihr, oder du hattest erwähnt, dass ihr bei dem Kunden dann eine Third-Party-Lösung, glaube ich, implementiert hattet für die Softwareverteilung und das Patch-Management, weil da Intune einfach Schwächen hat oder da gar nichts mitbringt und das deswegen dann einfach empfohlen wurde, oder hatte der Kunde sowieso schon etwas, in was in die Richtung geht?
Also in dem Moment, also der Kunde hat im Zuge des Projekts dieses Tool eingeführt, und zwar aus einem bescheidenen Grund, wie die Lee eben gesagt hat, man muss natürlich vorher wissen, Applikationen, ja, laufen alle meine Applikationen mit Windows 11? In der Regel ja, zu 99%, weil ich sag mal, der Umstieg von Windows 10 auf 11 ist nicht so dramatisch wie von 7 auf 10. Aber Ich muss zumindest, wenn ich von einem anderen Tool komme oder wenn Intune halt neu für mich ist, ich muss meine Applikation ja entsprechend paketieren und die meinen Geräten oder meinen Endusern zur Verfügung stellen. Und das größte Problem in meinen Augen, also meine persönliche Meinung ist das, ist eben die Manpower, die zur Verfügung steht in den Unternehmen. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine Applikation wie, ich weiß nicht, SAP oder wie irgendeine VPN-Lösung, dann muss ich die paketieren und das muss ich mit jeder neuen Version tun. Mhm. Und ich muss diese neue Version, letztendlich muss die alte Version ablösen. Ja. Wir aus dem Dienstleistungsbereich sagen so ganz grob, ja, wenn ich jetzt jemand bin, der geübt ist, dann brauche ich für so eine neue Applikation, wenn sie vom Hersteller gut dokumentiert ist und ich das wirklich sehr gewissenhaft mache, ja, brauche ich so einen halben bis einen Tag, wow, bis diese Applikation perfekt läuft. Okay. Und wenn ich dann, sage ich jetzt mal, vielleicht ein neues Update bekommt, ja, dann ist das vielleicht nur noch eine Sache von einer halben Stunde oder von 10 Minuten, je nachdem, was halt eben der Hersteller an dieser Applikation geändert hat. Ja. Problem ist nur, wie soll das ein Mitarbeiter in einer IT-Abteilung machen, wo Intune quasi neben seinem Tagesgeschäft läuft. Ja? Also bedeutet, der hat vielleicht noch andere Themen. Ja? Der macht nicht wie mir den ganzen Tag Intune und irgendwelche Paketierung, sondern der hat 50 Themen auf der Agenda. Ja. Wie soll der halt eben das Ganze paketieren? Und deswegen gibt es halt so Drittanbieter, ja, genau, mit halt irgendwelchen Repositories, wo halt so Standardapplikationen wie ein 7-Zip, ein Adobe Reader, ein Screenshot, was man so kennt, einfach letztendlich von diesem Drittanbieterhersteller paketiert wird und ich kann ihn in Intune einbinden und dann eben verteilen und ich muss mir quasi nur noch um meine Custom-Apps sozusagen Gedanken, ja, machen. Cool. Ja, das ist der Hauptgrund.
Ja, ja, verstehe. Okay, cool. Ja, nee, das macht Sinn. Lee, ich habe auch noch eine Frage an dich. Wie sieht's denn aus mit einem Monitoring oder so? Also jetzt nicht Monitoring bezogen auf so, hey, ich will hier meine Geräte überwachen, sondern eher was den Migrationsprozess angeht. Gibt's da Möglichkeiten, um quasi halt auch die ganze Zeit noch quasi zu verfolgen, wie erfolgreich oder wo, ich meine, Aaron meinte vorhin so 80-20 oder vielleicht warst du es auch, Lee, dieses 80-20, so wie nah bin ich denn schon an den 80%? Mhm. Also quasi, wie gut kann ich das halt überhaupt tracken?
Natürlich hat auch Intune eine Report-Funktion, wo man sich dann die entsprechenden Einstellungen und das Anwenden der Einstellungen überprüfen kann. Das heißt, da kann man dann granular pro Einstellung schauen, wo war es denn jetzt erfolgreich und wo nicht. Ja. Wo gibt es denn einen Konflikt? Konflikte sind in Intune ganz schlecht. Dies muss man mal aufheben, damit das dann auch angewendet werden. Und zusätzlich zu der Anwendung der Richtlinien kann man dann auch noch in tieferen Reports schauen, ob die Einstellung auch funktioniert hat. Wie zum Beispiel beim BitLocker kann man dann auch in dem Bericht gucken, ob dann das Gerät encrypted ist, ohne auf dem Gerät selbst nachschauen zu müssen.
Sehr gut. Okay, ja, stark. Ja,
wobei man halt auch sagen muss, so ein bisschen, ne, ist halt, also jeder, der Intune kennt, der wird jetzt vielleicht ein bisschen schmunzeln. Es ist halt, ich sag mal so, Intune hat halt zwar Reporting-Möglichkeiten, die wir auch immer so täglich nutzen, aber sie sind natürlich wie bei vielen Microsoft-Produkten, wenn man das so sagen darf, sie sind halt in den Kinderschuhen oder sie funktionieren nicht so, wie man es sich wünschen würde. Ja. Bedeutet, man sollte sich vielleicht nicht immer komplett auf das Intune-Reporting, ja, verlassen, weil im Endeffekt ist halt kein Echtzeit-Reporting oder Monitoring. Bedeutet entweder, was Lee jetzt gesagt hat, wenn es jetzt einem nur um die Geräte geht und um die Anwendungen, die installiert wurden und solches, dann muss man eventuell halt auch auf andere Tools umschwanken wie Azure Monitor und muss sich halt eben entsprechende Workbooks selber bauen. Und ich glaube, wenn es das Monitoring der Migration angeht, also wie weit bin ich dann, dann würde ich fast behaupten, funktioniert das altbekannte, altbewährte Excel tatsächlich noch am besten. Ne?
Ja. Ach, jetzt machen wir keine Angst. Okay, ja, ich habe verstanden und ich glaube, alle ihr da draußen, ihr habt's auch verstanden. Falls ihr es da draußen nicht verstanden habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast@sva.de dann klären wir diese Frage nochmal. Nee, sehr cool. Abschließend noch, es ist ja bei meinen MDM-Projekten, früher in der Vergangenheit zumindest, war es halt oft so, wir haben eine MDM-Lösung aufgebaut, irgendeine, Name X. Und dann war oft die Erwartungshaltung bei dem Kunden so, das haben wir jetzt einmal eingerichtet und dann rufe ich sie in 5 Jahren wieder an und dann können wir vielleicht mal ein Update installieren. Und ich hatte damals schon immer gesagt, so, naja, das funktioniert nicht ganz. Ich will nicht sagen, dass MDM eine Vollzeitstelle ist, aber es ist nun mal auch nicht so, dass ich das mal so eben nebenbei machen kann, wie das Druckerpapier wechseln oder sowas halt. Oder einen Drucker Staube heben oder sowas halt, sondern für mich ist das, war das immer halt aus der Sicht so, naja, das ist halt ein lebendes Produkt, gerade weil wir natürlich auch so viele unterschiedliche Endgeräte haben. Aus meiner Brille war es natürlich früher halt immer nur iOS-Geräte mit unterschiedlichen Formfaktoren, aber sicherlich dann auch noch Android-Geräte von unterschiedlichen Herstellern. Jetzt kommt ja quasi noch die Thematik mit den Windows-Geräten, Mac-Geräten und Linux-Geräten dazu. Das ist ja nichts, was eben, das mache ich ja nicht immer so zwischen Tür und Angel. Ist das auch etwas, was ihr euren Kunden immer so ans Herz legt und sagt so, hey, nehmt das gefälligst ernst und bleibt da am Ball und administriert das? Nicht täglich, aber es ist halt etwas, das muss halt auch gepflegt werden. Seht ihr das ähnlich?
Ja, ganz klar. Also stimme ich komplett zu. Nicht nur das Betriebssystem entwickelt sich weiter mit jedem Patch Day, sondern auch das Management-Tool, in dem Fall Microsoft Intune. Mhm. Es gibt genug Preview-Features im Tenant, wo wir jetzt schon erahnen können, in welche Richtung es dann geht. Weshalb? Ja. Ich auch oft empfehle, die Preview-Features zu aktivieren und nicht per se einfach abzulehnen, damit man halt auch gucken kann, was bringt denn die Zukunft und diese natürlich auch zu testen. Am besten wäre es natürlich nicht nur den Produktivbetrieb in Intune zu heilen, sondern eben auch Pilotgruppen, wo man dann halt solche neuen Feature testen kann, gucken kann, für welche Szenarien die sich denn im Unternehmen auch eignen und das dann auch wegbereitend vorzubereiten für den Part, wenn es dann nicht mehr im Preview ist.
Ja.
Genau, also ich kann das eigentlich auch nur damit ergänzen, dass was du gesagt hast, Fabian, also im Endeffekt ist es halt keine Arbeit, die man nebenher machen kann. Also wenn ich jetzt gucke, selbst in einem mittelständigen Unternehmen, also wenn ich jetzt wirklich einfach von dieser Zahl ausgehe, ich habe 500 Windows-Geräte zu betreuen, vielleicht ein paar MacBooks und ein paar Telefone, also vielleicht eine Summe von insgesamt 800 bis 900 Geräten, dann ist das eigentlich schon ein Job für ein bis zwei Personen. Mhm. Ja, weil Device Management oder Unified Endpoint Management ist halt mittlerweile doch relativ, ja, ich will nicht sagen komplex, aber es gehört halt eben viel dazu. Man muss halt aktuell bleiben in den Themen. Ja, selbst wenn ich jetzt nur iOS, also Apple-Geräte und Windows verwalten muss, ich muss mich auskennen in den Biotopen. Ich muss Neuerungen mitbekommen. Muss entscheiden, haben die einen User-Impact, haben die einen Admin-Impact für mich? Muss ich dieses Feature pilotieren und einführen oder kann ich das Feature ignorieren? Und das beansprucht halt alles eben sehr viel Zeit. Also bedeutet, so ein Appell so ein bisschen an die Unternehmen oder auch an die Kunden ist halt in dem Moment einfach, nicht zu unterschätzen, was das an Arbeit mit sich bringt und vielleicht uns Dienstleister eher so als Werkzeug zu sehen für den Know-how-Transfer. Ne? Also, weil letztendlich das Unternehmen oder auch der Kunde, der muss das ja selbst betreiben,
ja.
Dieses System. Und der Betrieb kann, es gibt zwar mittlerweile Managed Service und Co., aber ohne jetzt viel Geld einwerfen zu müssen, muss man halt als Firma diese Dinge selbst betreiben. Bedeutet, ich muss, wenn ich mir schon Sachen von oder helfen lasse von Dienstleistern, muss irgendwo Know-how abfließen und die Mitarbeiter der Unternehmen oder der Kunden müssen das halt dann auch entsprechend mitnehmen und dann anwenden. Ja? Und ich denke, das ist halt mit ein großer Punkt, was man nicht unterschätzen sollte, weil das Schlimmste, sag ich immer auch zu Lee oder zu den Kollegen, ist, wenn ich einen Kunden habe, wo ich ein Projekt umsetze, zum Beispiel im Januar, und ich komme ein Jahr später wieder, weil der Kunde sich wieder meldet und sagt, ach übrigens, ich brauche noch hier Hilfe bei BitLocker oder bei dem und dem und dem Thema und ich finde dieselbe Umgebung vor, die ich hinterlassen habe. So. Das ist eigentlich das ist der Worst Case einfach. Ne?
Ja. Aber genau das ist halt auch so immer so meine Erfahrung, wo ich dann auch mal mit dem Kopf schüttel und denke mir so, Alter, das geht so nicht. Das machen die ja auch nicht mit ihrer Firewall oder sowas, wo ich dann auch mal denke, da seid ihr doch auch ständig dran und guckt, ob irgendwas nachjustiert werden muss oder guckt halt rein, ob es Drops gibt oder Resets oder was auch immer. Und im Endeffekt ist es ähnlich, muss es eigentlich dort halt auch behandelt werden. Okay, aber gut, dass ihr das dann auch so seht und das halt auch nochmal so wiedergegeben hat, dann ist das, glaube ich, ein gutes Schlusswort, oder, Togo?
Würde ich auch sagen, oder wie man sagt, es ist alles gesagt, Wir haben einen großartigen Einblick bekommen in das Thema Microsoft Intune in Zusammenspiel mit Windows 11 beziehungsweise wie ich von Windows 10 auf Windows 11 migrieren kann und Intune mir da zur Hilfe ziehen kann. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für euren Einblick, für eure Expertise. Es hat mir mal wieder mega Spaß gemacht.
Ja, gerne.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank euch beiden. Das war großartig. Ja,
danke auch.
Danke für die Einladung.
Dann, Fabi, würde ich sagen, wir verlassen mal wieder unseren Podcast und gehen zurück in die
analoge Welt.
Genau.
Okay.
Aber keine Sorge. Wir nehmen Erkenntnisse mit, dass der digitale Workspace uns nicht nur neue Möglichkeiten eröffnet, sondern auch neue Herausforderungen mitbringt.
Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns ja bald in einem virtuellen Meetingraum, wo wir gemeinsam über die digitale Zukunft diskutieren können. Bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder.
Servus.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao, ciao.